Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Mitmenschen in nah und fern, liebe Brüder und Schwestern. Mit dem Angriff der Hamas auf Israel war meine Predigt, die ich für diesen Gottesdienst geschrieben hatte, nur noch Makulatur. Seitdem die Informationen richtig in mein Herz gesunken sind, drehen sich mein Kopf und meine Seele um die Ereignisse im Heiligen Land. Neben meinen drei Söhnen habe ich eine Ziehtochter, die seit vielen Jahren fest in meinem Leben und zu unserem Leben als Familie gehört. Sie war nach dem Abitur ein Jahr als Freiwillige mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienst in Jerusalem und gerade eben ist sie als Studentin wieder da, um an der Hebräischen Universität in Jerusalem jüdische Theologie zu studieren. Wir haben engen Kontakt, wir telefonieren oft, wir schreiben uns. Ich habe sie sehr lieb und denke viel an sie. Bisher rate ich ihr, da zu bleiben. Gerade haben wir vereinbart, dass sie sich umsieht, wo sie helfen könnte. Vielleicht gelingt es ihr, zu der kleinen Friedenskirche der Quäker oder zu einer Gruppe der St. Egidio Friedensgemeinschaft Kontakt aufzunehmen, um vor Ort dem Frieden zu dienen. Update: Sie wird doch ausgeflogen. Update: Sie ist vorgestern mit der Luftwaffe ausgeflogen worden und sie ist heute hier. Worüber reden wir in diesen Tagen? Worüber sprechen Sie am Familientisch, im Kreis Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Wir werden mit einer Fülle an Informationen versorgt und wir bemerken zugleich, das meiste verstehen wir nicht. Und wir wissen so viel nicht. Geheimhaltung, Strategie, geostrategische Überlegungen, Diplomatie, Verschleierung, Irreführung und Sehnsucht verstellen unseren Blick. Erschrecken, Abscheu, Mitleid, Bedauern, Schmerz, Wut, Rache, Stille, Einsamkeit, Friedenssehnsucht, Verzagen. Ich möchte in das vielstimmige Getöse dieser Zeit nicht einstimmen, aber ich kann meine Betroffenheit nicht verbergen. Es geht mich an, was in Israel passiert. Ich weiß, dass dieser Krieg ein weiterer in einer langen Reihe von Kriegen ist. Und ich weiß, dass diese Erde stöhnt, die Schöpfung stöhnt unter all dem menschgemachten Unheil wie eine Frau unter Wehen, so sagt es die Bibel. Eine neue Schöpfung wird geboren, heißt es weiter. Aber welche wird das sein? Wohin treiben wir? Der Predigttext für den 19. Sonntag nach Trinitatis steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel. Es sind aus diesem Brief vier Verse ausgewählt worden. Und sie wurden aus dem Zusammenhang gerissen, wie das ja oft ist, leider. Seitdem ich weiß, dass ich heute hier bei Ihnen predigen darf, geht mir dieser Predigttext die ganze Zeit durch den Kopf. Und ich überlege, wie ich damit umgehe. Was mache ich damit, dass mir diese vier Verse, die da rausgesucht sind, als Verkürzung erscheint? Wie gehe ich mit dem Text um, immer wieder neu in der neuen Situation? Wissen Sie, die biblischen Briefe und ihre Auslegung, die stellen eine enorme Herausforderung dar, finde ich, weil sie nur ein Rest eines Briefwechsels sind. Sie sind nur die eine Seite der Medaille. Uns fehlt wenigstens die Hälfte des Gespräches. Wir wissen nicht, auf welche Fragen und wir wissen nicht, auf welche Anliegen die Briefe antworten, die wir in der Bibel vorfinden. Wir kennen oft genug nicht die, die die Briefe empfangen haben und wir wissen nicht einmal genau, wer sie geschrieben hat. Wir stochern im Nebel der Vergangenheit und im Nebel der Geschichte. Und dennoch haben diese Briefe enorme Autorität in unserer Kirche erlangen können. Und sie spielen für unseren Glauben eine große Rolle. Und oft genug predigen wir darüber, weil sie zahlreich als Predigttexte ausgewählt worden sind. Und es reicht nicht nur, dass sie nur eine Seite des Gespräches abbilden, sondern es werden dann aus den Briefen, die zum Beispiel 5 Kapitel haben, auch noch bloß 4 Verse herausgerissen. Es ist also ein ausgesprochenes Stückwerk, was wir da vor uns haben. Und das ärgert mich sehr oft. Und heute finde ich, dass die 2 Verse, die nach dem Predigttext kommen, eigentlich die entscheidenden sind. Und deshalb werde ich sie Ihnen mit vorlesen. Der Anlass ist zwingend, Sie werden das bemerken. Der vertraute und uns bekannte Predigttext, der sich ums Beten dreht, wird in den nachfolgenden Versen um einen Gedanken ergänzt, der angesichts der aktuellen Lage sehr brisant ist. Hören Sie also den Predigttext aus dem Brief des Jakobus im 5. Kapitel und die Verse 13 bis 18. Diejenigen von euch, die krank sind, sollen beten. Diejenigen, denen es gut geht, die sollen Loblieder singen. Die Kranken sollen Mitglieder der Gemeindeleitung rufen. Diese sollen für die Kranken beten, nachdem sie sie im Namen Gottes mit Öl gesalbt haben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und Gott wird ihnen helfen. Wenn sie Sünden begangen haben, wird ihnen vergeben werden. Bekennt einander immer wieder eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Die Gebete der Gerechten vermögen viel, wenn sie ernsthaft sind. Zum Beispiel war Elia ein Mensch wie wir, der empfand wie wir. Er betete innig, es solle nicht regnen. Und daraufhin regnete es auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und dann betete er ein zweites Mal und der Himmel gab daraufhin Regen und die Erde ließ ihre Früchte wachsen. Gott segne an uns dieses Wort. Lasst uns einen Augenblick in der Stille beten, dass es sich uns erschließen möge. Amen. Zum Beispiel war Elia ein Mensch wie wir, der empfand wie wir. Er betete innig, es solle nicht regnen. Und daraufhin regnete es auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und dann betete er ein zweites Mal und der Himmel gab daraufhin Regen und die Erde ließ ihre Früchte wachsen. Diese beiden Verse habe ich ergänzt. Warum? Der Vers zuvor lautet, die Gebete der Gerechten vermögen viel, wenn sie ernsthaft sind. Zum Beispiel war Elia ein Mensch wie wir, der empfand wie wir. Er betete innig, es solle nicht regnen. Daraufhin regnete es auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und dann betete er ein zweites Mal und der Himmel gab daraufhin Regen und die Erde ließ ihre Früchte wachsen. In diesem 5. Kapitel in den Versen geht es ums Beten. Es liegt auf der Hand. Wir hören von starkem und wirksamem Beten. Wir sollen Schuld bekennen, gemeinsam beten, Kranke salben. Wir hören, dass das Gebet der Gerechten viel vermag, wenn es ernsthaft ist. Soweit scheint alles klar. Es ist nicht einfach mit dem Beten. Das will ich nicht sagen, aber die Argumentation des Predigttextes ist stringent. Sei gerecht, bekenne deine Schuld, suche dir Menschen, die mit dir beten und dann wird es schon gelingen. Und dann kommen die Verse 17 und 18 und stellen alles auf den Kopf. Wir erfahren, dass wir uns an Elia erinnern sollen. Elia war ein Mensch wie wir, heißt es da. Er betete, dass es nicht mehr regnen sollte. Und es regnete nicht. Dass es nicht regnen soll. Jahrelang. 3 Jahre und 6 Monate. Elia betet um eine Dürre. 3 Jahre und 6 Monate ohne Regen, das ist eine Dürre. Und in dieser Dürre sterben Menschen und Tiere. Die Dürre bedeutet den Tod. Ist das der Sinn des Gebetes? Für den Tod anderer zu beten. An diesem Elia soll ich mich orientieren? Elia ist ein Prophet. Er wird verehrt und kritisiert. Eine große Leidenschaft der Bibel, beides zu machen. Und er ist eines von den Lieblingskindern Gottes, die sehr viel falsch machen. Auch das erzählt die Bibel gern. Er ist einer von denen, die sich in ihrer Vorstellung über Gott grundlegend irren. Elia nimmt an einem Wettkampf teil. Er will die Dominanz Gottes beweisen. Er ist ein Streiter für den wahren Gott. In seinem Kraftwahn und Siegesrausch fällt nicht nur Feuer vom Himmel, sondern es werden auch 450 Priester getötet, die zum falschen Gott gehören. Bleibe ich im Blickwinkel von Sieg und Niederlage, bleibe ich im Denkraum von Überlegenheit und Macht, dann kann ich aus dieser Geschichte den Beweis von Gottes Macht und Überlegenheit und seines Volkes herauslesen. Es ist die Überlegenheit des Mordens und Tötens. Aber will ich in dem Raum bleiben? Sind Überlegenheit, Sieg, Gewalt, Blutrausch, Triumph, Kategorien, in denen mein Glauben beheimatet ist? Sehne ich mich nach einem Gott, der siegt? Einem Gott, der Stärkere ist? Will ich einen solchen Glauben? Will ich ein solches Leben leben, in dem Gott gewinnt zu Lasten anderer? Will ich andere sterben sehen, um selbst zu leben? Kommt es mir gelegen, wenn andere verdursten und ich mit dem Leben davonkomme? Ist Rache und Vernichtung jetzt im Krieg in Israel die richtige Lösung? Will ich einen Sieg? Will ich siegen? Will ich in einem Land der Sieger leben? Christa Wolf hat 1983 in ihrem 1983 erschienenen Meisterwerk Cassandra die Priesterin und Seherin Cassandra angesichts des unmittelbar bevorstehenden Bruderkrieges zwischen Troja und den Griechen sagen lassen. Diese armen Sieger müssen für alle, die sie getötet haben, weiterleben. Ich sage Ihnen, wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehen. Diese armen Sieger müssen für alle, die sie getötet haben, weiterleben. Ich sage Ihnen, wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehen. Aufhören zu siegen. Ist es möglich, dass es im Kern unseres Lebens darum geht, nicht mehr zu siegen und nicht siegen zu wollen? Der Gottesstreiter und Gotteskämpfer Elia muss am Ende seiner Lebensgeschichte erfahren, dass Gott kein Gott des Sieges ist. Er ist kein Gott des Donners, kein Gott des Feuers, kein Gott des Erdbebens, sondern ein Gott der leisen Töne. Elia wünscht sich, vor seinem Tod Gott zu sehen, und Gott fordert ihn auf, sich in eine Höhle zu verstecken, an der Gott selbst vorübergehen wird. Und als Elia, der tapfere Streiter, in seiner Höhle sitzt und Gott vorübergeht, da hört er Feuer vom Himmel regnen. Gott ist nicht im Feuer. Und er hört Sturm toben und Gott ist nicht im Sturm. Und er hört ein Erdbeben und Steine herabbrechen und Gott ist nicht im Erdbeben und nicht in den herabfallenden Steinen. Zuletzt ist Gott in einem kleinen, leisen Rauschen, Säuseln in der Stille. Gott ist in der Stille danach, berichtet die Bibel. Ein zarter, stiller Gott zeigt sich, ungeborgen und ohnmächtig. Denken Sie gerne an die Krippe mit dem neugeborenen Christuskind. Der abgerüstete Gott, Der Gott, der seinen Kriegsbogen schon nach der Sintflut als Regenbogen für immer in die Wolken hängte, sich entwaffnete und als Gott des Friedens unter den Menschen wohnen wollte. Es ist der Gott, der sich in zwei Worten 1989 in Leipzig in die Geschichte einmischte. Keine Gewalt. Warum also hier im Zusammenhang unseres Predigttextes aus dem Jakobusbrief wird dieser Bezug zwischen dem Gebet und Elia hergestellt? Warum? Ich möchte es so sagen. Seid achtsam mit den Gebeten. Seid mit euren Wünschen achtsam. Auch und gerade heute. Auch und gerade, wenn ihr euch im Recht wähnt. Wenn euch Gewalt in die Rache lockt, wenn Niederlage nach Überlegenheit schreit. Besonders dann seid achtsam mit den Wünschen. Die Gebete der Gerechten vermögen viel, wenn sie ernsthaft sind, sagt der Predigttext. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Gucken Sie mal in Ihre Programmhefte. Da finden Sie die Hände, die betenden Hände meines Vaters. Die am Bildschirm zuschauen, bekommen das Foto jetzt eingeblendet. Mein Vater ist 93 Jahre alt. Von ihm habe ich das Beten gelernt. Und das meiste, was ich darüber weiß, verdanke ich ihm. Er hat jahrelang Abend und Abend mit mir gebetet. Ich weiß nicht mehr, wann er damit angefangen hat und ich weiß auch nicht, wann er damit aufhörte. Heute beten wir Abend für Abend mit unseren Söhnen, genauso wie mein Vater es mich gelehrt hat. Was habe ich gelernt? Zuerst rüste ich ab. Ich lege alles aus der Hand und falte die Hände. Gefaltete Hände sind waffenlose Hände. In gefalteten Händen kann ich weder ein Tablet noch ein Smartphone halten, auch keine Tasse, keine Flasche, keine Fernbedienung, kein Stein, kein Stock, kein Hass, keine Macht. Gefaltete Hände halten keine Waffen, keine Handgranaten. Sie steuern auch keine Drohnen oder Jeeps. Mit gefalteten Händen bin ich entwaffnet, abgerüstet. Und zentriert, würden wir heute sagen. Ich verbinde meine Hände und die Welt. Sie ist in meinen Armen. Das ganze Leben, all das Schöne, all das Grausame, es wird von mir umarmt. Es wird nicht gestaltet, nicht geformt, auch nicht beherrscht. Es ist einfach betrachtbar, ganz nah. Umarmt bedeutet auch, es ist da. Ich verleugne es nicht. Ich blende die Welt nicht aus, aber sie ist nicht übermächtig. Sie ist eingezäunt von meinen betenden Händen. Die Gewalt ist vom Gebet gezähmt. Meine Ängste werden ins Gebet genommen. Was habe ich noch gelernt von meinem Vater? Das freie Gebet. Und das Beten mit Danken beginnt. Zuerst wird gedankt, hat er gesagt. Für den Tag, für die Erlebnisse, das Gute. Beim Dankenlernen im Gebet habe ich gelernt, dass man sogar aus dem, was schwierig und schrecklich war, etwas formen kann, wofür man danken kann. Ich habe gelernt, dass ich im Gebet das Schwere in Leichtes verwandeln kann. Nach dem Danken dürfen die Bitten kommen. Aber wie bittet man richtig? Ich habe von meinem Vater gelernt, dass man sich beim Bitten sehr zurückhält. Meine mystischen Lehrerinnen haben mich in den letzten Jahrzehnten gelehrt, dass das schönste Gebet nur aus Dank besteht und ganz auf das Bitten verzichtet. Soweit sind mein Vater und ich an den meisten Abenden meiner Kindheit nicht gekommen. Ich hatte so viele Wünsche. Der nächste Tag in der Schule war für mich als Christin in der DDR oft genug ein Schreckenstag. Ich habe gebetet, dass ich ihn irgendwie über die Runden bringe. Ich habe gebetet, dass meine Brüder, die vielleicht in dieser Zeit im Grundwehrdienst in der Nationalen Volksarmee waren, behütet bleiben. Ich habe gebetet, dass meine Großmutter nicht stürzt in ihrem einfachen Haus auf dem Dorf. Ich hatte viel Angst vor dem Krieg. Es waren die 70er und 80er Jahre, Hochrüstung. Ich habe jeden Abend um den Frieden gebetet. Und dann? Und heute, auch heute bete ich für Frieden, drängend und verlangend. Und dann hat mein Vater gebetet. Und ich kann Ihnen sagen, das sind besondere Augenblicke des Gebetes, wenn der Vater wehrlos, machtlos, mit gefalteten Händen sein Herz vor Gott öffnet und das Kind darf dabei sein. Und er hat viel gedankt und sehr wenig gebeten, sehr wenig. Er hat immer darum gebeten, dass Gott bei uns bleiben möge, und in dieser Bitte hat sich alles versammelt. Mein angewiesener Vater, mein betender Vater. Ich habe von meinem Vater eine tiefe und wahre Bescheidenheit gelernt, im Leben und im Beten. Als ich eine erwachsene Frau war, habe ich weiter gebetet und ich habe weiter gelernt. Ich habe gelernt, dass mein Vater sehr gut mit mir gebetet hat. Das Einfache ist das Wichtige, das Lob, der Dank. Beten ist nicht bitten, nicht betteln. Es heißt beten. Es geht nicht um meine Wünsche. Es geht nicht um das Erfüllen von Wünschen. Es geht um Haltung. Die Gebete der Gerechten vermögen viel, wenn sie ernsthaft sind. In unserem Predigtext, die Gerechten. 36 Gerechte gibt es in jeder Generation, lehren die jüdische Mystik und der Talmud. 36 Gerechte bringen Gott davon ab, sein Gericht zu vollstrecken. 36 Gerechte sorgen dafür, dass das Leben besteht. Sie sehen, es sind sehr wenig, 36 in einer Generation, heute also unter 8 Milliarden. Ob einer von uns dazu gehört? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch. Ich bin es nicht. Das steht fest. Und deshalb ist mein Beten auch oft stottern, sprach- oder wortlos, aber immer von Herzen und immer um Haltung. Ich weiß, dass es auf die Haltung ankommt. Im Gebet, im Leben, in der Liebe, in der Verantwortung. Es ist immer eine Frage der Haltung. Es geht um eine einfache Haltung, die Haltung der Einfachheit, nicht mehr. In diesen Tagen bete ich besonders, es möge 36 Gerechte geben, damit das Leben bleibt. Ich bete, es möge Frieden werden. Ich bete, die in Wehen liegende Schöpfung möge das Reich Gottes gebären, in dem Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Ich bete, wir mögen das Siegen verlernen. Und ich bete, wir mögen den Wunsch zu siegen verlernen. Und ich bete die beiden Worte aus Leipzig, die die Essenz des Evangeliums sind, die Gottes Wort und Wille zusammenfassen. Auf das Allerwesentlichste, diese beiden Worte mögen Inhalt unserer Gebete sein. Keine Gewalt. Und sie sollen auch die Worte meiner Grundhaltung sein. Wenigstens das, keine Gewalt. Um nicht weniger will ich beten und darum möchte ich Gott bitten. Und Gottes Liebe, die größer als unser Verstehen ist, bewahre unsere Herzen und Sinne in der Haltung unseres Bruders Jesus Christus, in der Haltung der Gewaltlosigkeit. Amen.